Einen schönen guten Tag zusammen. NDR 2 ist hier für Sie am Mittwochmittag mit den Top-Themen des Tages von Petra Sander.
Guten Tag. Niederlande haben Belgien offenbar frühzeitig vor Anschlagsgefahr gewarnt. Syriens Nachbarländer hoffen auf Hilfe in der Flüchtlingskrise. Immer mehr Autofahrer ignorieren Handyverbot am Steuer. Das Wetter am Nachmittag, wechseln sich Sonne und Schauer ab bei 8 bis 13 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR 2 Kurier.
Das ist oft die Horrorfrage nach solchen Taten. Hätten die Anschläge verhindert werden können? Aber auch in Belgien wird sie jetzt gestellt. Denn angeblich wurden die Ermittler dort gewarnt vor zwei der Attentäter, den Brüdern Ibrahim und Khalid El-Bakraoui. Die niederländische Polizei will einen Hinweis aus den USA weitergegeben haben, dass von den beiden Männern möglicherweise eine Terrorgefahr ausgeht. Und zwar 5 Tage, bevor sie sich am Brüsseler Flughafen und in einer Metrostation in die Luft sprengten und 32 Menschen mit in den Tod rissen. Kai Küstner, NDR 2 in Brüssel. Was ist da schiefgelaufen, wenn es diese Warnungen tatsächlich gegeben hat?
Also klar ist in der Tat, der Fall der El-Bakraoui-Brüder wird in der Tat zu einem Riesenproblem für die belgischen Behörden. Der türkische Präsident Erdogan hatte ja schon kurz nach den Anschlägen erklärt, die Türkei habe einen der beiden an der syrischen Grenze aufgelesen und mit dem Hinweis Richtung Belgien geschickt, im Sommer 2015 bereits, Achtung, das ist ein ausländischer Terrorkämpfer. Die Belgier aber haben ihn frei rumlaufen lassen, weil sie ihn eher für einen Kriminellen als für einen Terroristen hielten. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil nicht klar ist, wer hat genau was wann gewusst. Die Niederländer machen die Verwirrung übrigens jetzt komplett, weil sie sagen, wir haben unsere Informationen vom FBI bekommen, also aus den USA. Das FBI habe aber dazu gesagt, dass sie ihre Informationen von den Belgiern gehabt hätten. Also die Niederländer sagen, die Belgier seien längst informiert gewesen.
Nun ist das Wort Ermittlungspanne immer sehr schön plakativ, aber welche konkreten Handlungsmöglichkeiten haben die Ermittler, wenn da Personen in Verdacht geraten?
Also die Ermittler müssen dazu dann natürlich erstmal wissen, wo diese Personen sich genau aufhalten. Und das ist zugegeben für ein Land mit einem sehr kleinen Geheimdienst- und Sicherheitsapparat, aber mit gleichzeitig so vielen ausländischen Kämpfern, die sich ja nach Syrien abgesetzt haben und dann wieder ins Land zurückkommen. Nicht einfach. Mir widerstrebt es immer so ein bisschen, einseitig auf ein Land einzuprügeln. Frankreich hat Paris auch nicht verhindert und die USA die Anschläge vom 11. September auch nicht. Aber es ist gleichzeitig überhaupt kein Geheimnis, dass Belgiens Geheimdienst über Jahrzehnte unterfinanziert war und damit auch überfordert war und offenbar immer noch ist. Es gibt auch jetzt hier in Belgien die Vorwürfe, dass die Polizei einfach zu wenig Personal habe. Dazu kommt die Sprachbarriere. Einige arbeiten auf Französisch, einige auf Niederländisch. Also Belgien muss effizienter werden, wenn es den Kampf mit dem Islamischen Staat aufnehmen will.
Werden denn da jetzt Konsequenzen gezogen für die weitere Ermittlungsarbeit? Es sind ja auch immerhin noch Verdächtige auf der Flucht.
Also jedenfalls gehen die Medien hierzulande auch hart ins Gericht mit ihren Sicherheitskräften. Ob sich da langfristig was ändert, das müssen wir sehen. Aber zunächst konzentriert sich die Polizei tatsächlich darauf, die Terroranschläge restlos aufzuklären.
Belgische Ermittler sollen vor 2 der Attentäter gewarnt worden sein. Kai Küstner, NDR 2 Brüssel. 5 Millionen Menschen aus Syrien sind auf der Flucht, seit der Krieg dort vor 5 Jahren begonnen hat. 5 Millionen, von denen die reichen Länder gerade mal 70.000 aufgenommen haben. Die anderen sind alle in den direkten Nachbarländern gestrandet, in der Türkei, dem Libanon, Jordanien und dem Irak, wo die Zustände in den Flüchtlingslagern zum Teil katastrophal sind. Nun wollen die Vereinten Nationen heute einen neuen Anlauf starten, vor allem die wohlhabenden Länder dazu zu bewegen, mehr Hilfesuchende aufzunehmen. In Genf sitzen Vertreter aus mehr als 90 Staaten zusammen. Hilfsorganisationen werfen ja vor allem Frankreich, den Niederlanden und den USA vor, sich da aus der Verantwortung zu stehlen. Jürgen Striak, NDR 2 Kairo. Sie selbst waren gerade im Libanon in einem Flüchtlingslager. Was haben Sie dort erlebt?
Ja, im Libanon konnte ich sehen, wie eine Flüchtlingskrise, von der wir in Deutschland ja seit Monaten immer wieder reden, wie die wirklich aussieht. Also vor allem sind mir syrische Kriegsflüchtlinge begegnet, die inzwischen jede Hoffnung verloren haben, dass sich an ihrem Elend demnächst irgendetwas ändern könnte. Der typische Fall war zum Beispiel der eines Familienvaters, und solche Fälle habe ich mehrmals erlebt, der weiß, dass er seine Tochter operieren lassen muss, aber er kann es sich nicht leisten. Er hat nicht das Geld dazu und bekommt auch nicht die Unterstützung. Und es gibt eben im Libanon sehr viele Kriegsflüchtlinge, die inzwischen um ihr Leben fürchten, um ihr Leben und das ihrer Familienmitglieder, und die, auch das ist interessant, die Idee haben, den Wunsch haben, nach Europa weiter zu fliehen. Es gab zum Beispiel Beispiel in einem Imbiss in der Nähe der syrischen Grenze in der Beka-Ebene. Dieser Imbiss ist ein Treffpunkt von syrischen Kriegsflüchtlingen. Da will jeder Zweite, den ich gesprochen habe, auf irgendeinem Wege weiter nach Europa.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Der Libanon ist so groß wie Hessen und dort sind inzwischen über 1 Million Flüchtlinge angekommen. Wo leben die alle? Wie werden die versorgt? Die sind ja da zum Teil seit Jahren schon dort.
Ja, einige leben in Camps. Das sind eigentlich sehr viele, womöglich die Mehrheit, zum Beispiel in der Beka-Ebene, weil das sehr dicht an Syrien ist. Andere wiederum haben sich auf Brachflächen zwischen Häusern in den Städten, in Beirut zum Beispiel, kleine Hütten aus Pappe oder Plastikplanen gebaut. Es gibt aber auch zum Beispiel in Beirut, ist mir das begegnet, dass so 20, 30 Menschen in einer einzigen Wohnung leben und sich die Miete teilen, um dort unterzukommen. Die Leute brauchen Geld, deshalb arbeiten sie auch, obwohl sie das nicht dürfen, denn sie müssen ja zum Beispiel die Miete für diese Wohnung bezahlen. Sie müssen aber auch die Hütten, die sie auf Feldern errichten, für die müssen sie Miete an die Bauern bezahlen, die ihnen diese Standflächen vermieten. Also die brauchen Geld. Die kriegen vom Flüchtlingshilfswerk gerade so viel, dass sie nicht verhungern und dann versuchen sie eben mit Arbeit sich den Rest zu verdienen. Das dürfen sie eigentlich nicht und das sorgt natürlich für schlechte Stimmung unter den Libanesen auch.
Sie sprechen es schon an, das Zusammenleben ist nicht so reibungslos.
Das Zusammenleben ist an vielen Stellen reibungslos, weil die Libanesen sehr hilfsbereit sind. Aber sie sind einfach überfordert mit dieser Lage. Wenn man in Beirut zum Beispiel unterwegs ist, da sieht man inzwischen überall in Geschäften, in kleinen Restaurants, in Imbissen, überall arbeiten syrische Kriegsflüchtlinge für einen Hungerlohn. Und das sind Arbeitsplätze, die den Libanesen natürlich verloren gehen. Und mir sind Libanesen begegnet, die sagen, ich habe auch Hunger. Ich brauche eigentlich auch Hilfe.
Die Vereinten Nationen fordern reiche Länder auf, mehr Syrien-Flüchtlinge aufzunehmen. Das war unser Korrespondent Jürgen Striak. Er war gerade in einem Flüchtlingslager im Libanon. Und jetzt gibt es weitere Meldungen im Überblick. Handelskonzern Metro will sich aufspalten. Wie das Unternehmen mitteilte, soll eine der neuen Gesellschaften das Lebensmittelgeschäft übernehmen, zum Beispiel mit der Realkette. Bei der bisherigen Metro werden die Elektronikmärkte Saturn und Mediamarkt verbleiben. Beide Gesellschaften sollen an der Börse gehandelt werden. CDU in Baden-Württemberg berät über Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Die Landtagsfraktion hat sich am Vormittag schon dafür ausgesprochen. Am Nachmittag sollen die übrigen Parteigremien entscheiden. Bei einem Ja könnten die offiziellen Gespräche mit den Grünen schon am Freitag starten. Bei den Landtagswahlen hatten die Grünen unter Ministerpräsident Kretschmann die CDU als stärkste Kraft abgelöst. Bergungsarbeiten auf der Autobahn 1 bei Lotte dauern an. In Richtung Münster ist weiterhin nur eine Spur frei. In der Nacht hatte ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über seinen Sattelschlepper verloren. Der mit Biodiesel beladene Anhänger kippte um. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Ganz ehrlich, haben Sie es nicht auch schon mal gemacht beim Autofahren? Mal kurz das Handy geschnappt, weil eine SMS reinkam und dann ganz fix eben eine Antwort geschrieben. Nur 2 Zeilen, geht ja ganz schnell. Ich kann mich davon auch nicht ausnehmen, aber wir wissen natürlich auch, schon ein einziges Wort kann uns und andere umbringen. Experten gehen davon aus, dass jeder 5. Verkehrsunfall durch das Tippen am Steuer verursacht wird. Die Landesverkehrswacht in Niedersachsen hatte vor 2 Jahren mal eine Aufklärungskampagne gestartet, Tippen tötet, unter anderem mit Warnplakaten an Autobahnbrücken. Heiner Bartling, Sie sind Präsident der Landesverkehrswacht. Heute wird Bilanz gezogen. Hat die Kampagne denn etwas gebracht?
Das ist natürlich schwer zu beurteilen, ob es genau was gebracht hat, aber es ist natürlich so, dass beim Tippen einer SMS während der Autofahrt das Unfallrisiko sich um das 23-fache erhöht. Das zeigen amerikanische Studien, die uns vorliegen. Und diese Gefahr, die daraus resultiert, ist der Grund dafür, dass wir die Kampagne noch einmal erneuern mit größeren Spannbändern, mit Handytaschen, wo dieses Logo drauf ist und die auf den Wechselbrücken auf Lastkraftwagen so etwas anbringen und auch die großen Spannbänder an den Autobahnen erneuern, um sie noch sichtbarer zu machen für den Autofahrer.
Aber ist es nicht so, dass die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt in den vergangenen Jahren gestiegen ist?
Das ist in der Tat so. Die Verkehrsunfallzahlen sind in den letzten Jahren gestiegen und das ist ein weiteres Motiv dafür, gerade dieses Problem, was wir aufgreifen, in den Griff zu nehmen und dies der Bevölkerung bewusst zu machen. Wir machen das nicht mit Schockbildern, sondern versuchen, Bewusstsein zu bilden, dass das eine Gefahr ist. Denn wenn Sie nur wenige Sekunden auf das Handy gucken, fahren Sie in der Zeit die Länge eines Fußballfeldes. Und das ist Blindflug, den Sie dabei machen. Und das ist die Gefahr, der wir entgegenwirken möchten, indem wir das bewusst machen.
Ich kenne das ja auch von mir selber. Ich denke, ich passe ja auf, eben mal schnell aufs Display gucken, da wird schon nichts passieren. Ist ja nur eine Sekunde, aber genau das ist das Problem, ja, dass man sich da selber überschätzt.
Das ist in der Tat so und das sagen eben die Untersuchungen, dass das eben die Gefahr beinhaltet. Und wir haben ja auch eine Steigerung der bekannten Vorfälle. Es ist ja verboten, das Handy zu nutzen während der Autofahrt. Wir wissen, dass sich da die Zahl derjenigen, die erwischt werden, schon verdoppelt hat und das bei einer riesigen Dunkelziffer. Und das macht deutlich, welche Problematik dahinter steckt.
Tippen tötet, das war Heiner Bartling, Präsident der Niedersächsischen Landesverkehrswacht, über eine laufende Aufklärungskampagne.
Börse aktuell.
Trotz eines erstarkten Euro, es geht weiter aufwärts am Frankfurter Aktienmarkt. Der DAX hat mittlerweile die 10.000er-Marke wieder gepackt. Er gewinnt 150 Punkte auf 10.038. Mit einer Zinserhöhung in den USA ist wohl vorerst nicht zu rechnen. Denn niedrige Zinsen und die Geldflut der Notenbanken, sie treiben die Kurse an den Aktienmärkten mit in die Höhe. Der Euro hat sich weiter verteuert auf 1,1310 $. Ulla Hamann, ARD Börsenstudio Frankfurt.
Das war der NDR2 Kurier um 12 mit Petra Sander aus der NDR2 Aktuell Redaktion. Die Kuriere, die gibt's auch als Podcast-Angebot auf unserer Seite.